HR Info. Politik.
Die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg hat eine weltweite Bewegung ins Leben gerufen. Fridays for Future.
Wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut.
Jeden Freitag demonstrieren Schülerinnen und Schüler für mehr Klimaschutz, werfen der Politik Untätigkeit vor. Klimawandel, Klimaschutz, das beschäftigt nicht nur die Jugendlichen dieser Welt. Das ist gerade auch das große Thema in der Finanzwelt. Denn der Klimawandel ist für die Finanzbranche zu einem enormen Risiko geworden. Die Finanzbranche im Klimawandel, Kohle machen ohne CO2. HR Info Politik, heute mit Dorothee Holz. Schon seit einiger Zeit haben globale Finanzkonzerne, Investmentfonds, Versicherer und Banken den Klimaschutz für sich entdeckt. Banken als Klimaschützer? Für die Jugendlichen ist das unvorstellbar.
Ich glaube schon, dass die Banken dem Klimawandel eher schaden, weil es macht ja Sinn, so Kapitalismus, wenn man immer mehr will, so, dann ist klar, dass irgendwann die Ressourcen nicht mehr reichen.
Noch reichen die Ressourcen, noch sichern Erdöl- oder Erdgasvorkommen, also fossile Brennstoffe, Ländern wie Saudi-Arabien oder Ölmultis wie Shell, riesige Gewinne. Doch wie lange noch? Die Frage stellt sich spätestens seit dem Klimagipfel in Paris. Da wurden klare Grenzen für die Erderwärmung gesetzt. Seitdem geht es nicht mehr darum, ob sich die Welt auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft umstellt, sondern wann. Den Jugendlichen kann es gar nicht schnell genug gehen. Bisher sieht der Fahrplan hierzulande einen schrittweisen Ausstieg aus der Kohleverstromung bis zum Jahr 2038 vor. Ein plötzlicher Umstieg hätte für das Finanzsystem verheerende Folgen. Hermann Josef Tenhagen, Chefredakteur des Verbraucherratgebers Finanztipp, fürchtet dann sogar eine riesige Erschütterung.
Stellen Sie sich vor, was das bedeutet, wenn Politik sagt, es muss jetzt endlich Schluss sein mit dieser Kohlepolitik, weil wir können das global nicht mehr verkraften. Die Leute, die Wanderungsströme werden zu groß, wir können die Leute nicht mehr vernünftig ernähren. Dann wären auf einmal Hunderte von Milliarden, Tausende von Milliarden an Werten wertlos.
So Hermann Josef Tenhagen. Es geht tatsächlich um riesige Summen. Rund 25 Billionen US-Dollar stecken weltweit in der fossilen Industrie, in Öl-, Gas- und Kohlereserven, in Pipelines und Kraftwerken. Wenn das alles verpufft, droht mehr als 10 Jahre nach der Finanzkrise die nächste große Gefahr für die Weltwirtschaft. Die Gefahr einer Carbon Bubble, einer Kohlenstoffblase. Davor haben gerade der britische und der französische Notenbankchef eindringlich gewarnt.
Aktuell ist die Blase durchaus gegeben. Man sieht es jetzt schon bei den Bewertungen bei einigen Unternehmen an der Börse. Die Frage ist natürlich, wie groß ist diese Blase und wann wird sie platzen? Man kann nur hoffen, dass es noch einige Zeit dauert und im Endeffekt sowohl die Unternehmen als auch die Investoren sich darauf einstellen können.
Ja, vor dieser Blase warnte auch Ingo Speich, Leiter der Abteilung Nachhaltigkeit bei Deka Investment, Anfang April auf dem ARD-Podium der Invest in Stuttgart, der größten Anlegermesse im deutschsprachigen Raum. Für einige Branchen kommt die Warnung allerdings zu spät. Da ist die Blase bereits geplatzt.
Die Automobilindustrie ist eine der wenigen Industrien, die sehr früh diese CO2-Keule zu spüren bekommen hat, weil sie einfach über Jahre lang nichts gemacht hat und in der alten Welt vor sich hingelebt hat. Ein anderes Beispiel, was so eine Bubble angeht, war die Energiewende im Endeffekt. Die deutsche Versorgerbranche hat es danach zerlegt.
Sagt Ingo Speich. Zerlegt trifft wohl den Nagel auf den Kopf. Seit dem Atomunglück in Fukushima im März 2011 und dem abrupten Atomausstieg haben RWE-Aktien ihren Wert halbiert. Das trifft nicht nur Vermögende, das trifft Pensionsfonds, Versicherer, aber auch Kommunen, die an RWE beteiligt sind und mit den Dividenden, die der Konzern jahrelang überwiesen hat, Schwimmbäder oder Kindergärten gebaut haben. Die Dividende konnten sie nach dem Atomausstieg erst einmal streichen. Ein riesiger Schaden, sagt Hans-Jörg Naumer. Er ist Kapitalmarktstratege bei Allianz Global Investors.
Ist doch nur eine Frage der Zeit, dass die Frage der Verantwortung gestellt wird. Also wer hat denn gewusst, dass bestimmte Produzenten an diesem Klimawandel letztendlich schuld sind, weil sie zu viel CO2 in die Umwelt abgegeben haben? Das ist eine Frage der Haftung.
Eine Frage der Haftung. Diese Frage hat als erstes die Weltbank gestellt. Seit 2013 hat sich die Weltbank aus der Kohleindustrie zurückgezogen. 2 Jahre später folgten dann der mächtige norwegische Staatsfonds und die großen Versicherer Allianz und AXA. Kein Wunder, denn gerade Versicherer müssen für die Schäden durch den Klimawandel, für die Naturkatastrophen immer mehr zahlen. 2015 hat auch Kanzlerin Merkel zur Dekarbonisierung der Weltwirtschaft aufgerufen.
Wir müssen in diesem Jahrhundert, im 21. Jahrhundert, die Dekarbonisierung schaffen, also den vollständigen Umstieg auf kohlenstofffreies Wirtschaften.
Große Worte, die weltweit großen Anklang fanden, aber ausgerechnet Deutschland hat seine für das Jahr 2020 gesetzten Klimaziele verfehlt. Die Europäische Umweltagentur hat Deutschland bei den Klimazielen sogar einen Rückschritt bescheinigt. Die Finanzbranche drückt beim Thema Klimaschutz dagegen aufs Tempo. Dem Beispiel der Weltbank folgend, haben bisher mehr als 100 Finanzkonzerne ihre Anlagen in den Kohlebrennstoff zurückgefahren. In den vergangenen Monaten sei die Welle des Divestment, also des vollständigen Rückzugs aus fossiler Energie, von Amerika und Europa auch nach Asien geschwappt, berichtet das britische Institute for Energy Economics. Für indische Kraftwerke gäbe es überhaupt keine private Finanzierung mehr. Damit steht die Großfinanz, so verrückt es auch für viele Kapitalismuskritiker klingen mag, an der Seite einer großen Umweltbewegung, der Divestment-Bewegung. Auch für sie ist Kohle eine toxische Kapitalanlage.
Unser Ansatz ist, auf dieser gesellschaftlichen Ebene die gesellschaftliche Akzeptanz für diese Industrie zu entziehen.
So Tine Langkamp, Gründerin der Fossil Free Kampagne Deutschland. Aus den USA importiert, gewinnt diese Kampagne auch in Deutschland immer stärker an Bedeutung. Als erste Stadt hat Münster die beiden Pensionsfonds klimafreundlich angelegt. Und insgesamt haben jetzt 8 deutsche Städte, darunter auch Freiburg, Stuttgart, Göttingen und 2 Bundesländer, Berlin und Bremen, nicht mehr in Kohle und Gas investiert, sagt die Umweltschützerin. Ein radikaler Weg, den nicht jeder in der Finanzindustrie mitgehen will. Klimasünder aus dem Depot schmeißen, das bedeutet nämlich auch, dass man an Einfluss verliert.
Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, per se abzustrafen, sondern Unternehmen, die Wandel bereit sind, zu begleiten bei diesem Wandel, das ist viel sinnvoller.
Meint Michael Schmidt von Lloyd-Fonds. Sein Kollege Ingo Speich von Dika Investment ist für seine klaren Worte auf Hauptversammlungen bekannt und bei börsennotierten Unternehmen durchaus gefürchtet. Wenn Worte nicht mehr helfen, muss man seiner Ansicht nach auch mal die Reißleine ziehen.
Das ist aber sicherlich der Extremfall und nur bei schwarzen Schafen anzuraten. Wenn Sie also eklatante Verstöße im Umweltbereich sehen oder aber Sie sehen so große Risiken, beispielsweise Klagerisiken, die nicht quantifizierbar sind, auch da gibt es derzeit einige prominente Beispiele, dass Sie als Investor sagen, ich ziehe mich eher zurück.
Ja, Europas größter CO2-Emittent RWE darf sich da angesprochen fühlen, genauso wie der Dieselsünder VW. Beide Konzerne stecken ja mitten im Umbruch, den Kohleausstieg fest im Blick, stellt RWE gerade die Weichen hin zu erneuerbarer Energie. Und falls die EU einem geplanten Tauschgeschäft mit E.ON zustimmt, will RWE sogar zum drittgrößten Ökostromproduzenten Europas aufsteigen. VW wiederum will sich vom Dieselsünder zum Vorreiter in Sachen E-Mobilität wandeln.
Ich glaube, dass die Investoren hier eine wichtige Rolle gespielt haben. Ich glaube aber auch, dass die gesellschaftlichen Strömungen auch miterkannt wurden. Plus, ich glaube, dass VW auch erkannt hat, dass es um ein echtes Thema der Zukunftsfähigkeit und der Wettbewerbsfähigkeit geht. Denn es ist doch klar, die Mobilität als Ganzes muss CO2-frei werden.
So Michael Schmidt. Ganz neue Maßstäbe für eine Industrie, die doch eigentlich sehr kurzfristig denkt und auf schnelle Gewinne aus ist. Wandelt sich die Finanzbranche etwa vom Saulus zum Paulus? In Sachen Klimaschutz ist tatsächlich ein Wandel festzustellen, allerdings vor allem getrieben von der Angst vor Verlusten oder wie Finanztipp-Chefredakteur Hermann Josef Tenhagen es ausdrückt.
Ich glaube, dass das der Hauptantriebsfaktor ist mit dem Schiss. Einsicht ist in dieser Branche nicht so ausgeprägt.
Kohle machen ohne CO2, Finanzwelt im Klimawandel. Die Einsicht sei nicht so ausgeprägt, meint Hermann Josef Tenhagen. Die Finanzwelt handelt aber auch unter politischem Druck, vor allem von der EU. Die EU-Kommission hat einen Aktionsplan aufgestellt. Danach sollen Großanleger künftig ausweisen, wie umweltfreundlich ihre Investitionen sind. Anlageberater wiederum müssen ihre Kunden fragen, ob und wie nachhaltig sie ihr Geld anlegen wollen. Zu diesem Plan gehört auch eine Taxonomie. Das ist ein einheitliches Klassifikationssystem, das Klarheit darüber schaffen soll, welche Investitionen überhaupt als nachhaltig angesehen werden können. Vermögensverwalter orientieren sich bisher an den sogenannten ESG-Kriterien. ESG steht für Environment, Social und Governance, für Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung.
Schwierigkeiten haben auf jeden Fall Unternehmen, die auf der gesellschaftlichen Seite daneben spielen, also die zum Beispiel Kinderarbeit oder überhaupt schlechte Arbeitsbedingungen haben. Und natürlich das ganze Thema Umweltschutz. Umweltschutz im Sinne von, dass die Frage gestellt wird, wie groß ist denn eigentlich dein Klimaabdruck oder dein Carbon Footprint, wie das so schön auf Englisch heißt. Also bist du gut für die Umwelt oder bist du schlecht?
Erklärt Hans-Jörg Naumer von Allianz Global Investors. Lupenrein ist das Ganze aber nicht, denn nach den ESG-Kriterien gilt auch die deutsche Autobranche als nachhaltig. Mit ihren Autos zählt sie zwar zu den Klimasündern, die Hersteller produzieren aber effizient und behandeln in der Regel zumindest auch ihre Mitarbeiter gut. 4 von 10 Maßnahmen aus diesem EU-Aktionsplan sollen schon dieses Jahr auf den Weg gebracht werden. Bisher liegt der Fokus vor allem auf dem Klimaschutz. Michael Schmidt von Leutfonds war als einziger Deutscher mit im Beraterteam für die EU-Kommission.
Wir kennen das alles aus dem Bio-Supermarkt. Da gibt es unterschiedliche Etiketten, also Demeter, Bio-Label hier und da. Und das Gleiche kann man sich natürlich auch für Finanzprodukte vorstellen. Und die EU-Kommission möchte hier mehr Standardisierung, was natürlich dann mehr Transparenz und Orientierung auch geben soll, damit die Gelder, die notwendig sind, auch freigesetzt werden. Also man geht von einer Lücke von 180 Milliarden Euro pro Jahr aus, die nötig sind in Europa alleine, um die Klimaziele von Paris zu erreichen.
180 Milliarden Euro pro Jahr für Investitionen in klimafreundliche Gebäude, für die Infrastruktur, für CO2-freie Mobilität. Eine riesige Summe. Die EU ist da auf das Geld von Investoren angewiesen, will die Finanzindustrie sogar für den Klimaschutz einspannen. Der Hebel ist gewaltig. Rund um den Globus verwalten große Investoren ein Vermögen von 75 Billionen Euro. Allein 33 Billionen stecken in der Climate Action 100-Plus-Initiative, die die größten Emittenten von Treibhausgasen, also die größten Umweltsünder, zur Einsparung bewegen will. Viel Geld bedeutet viel Macht. Da kommt es auch schon mal zum Clash mit der Wirtschaft, wie Anfang April auf der Anlegermesse in Stuttgart.
Die Unternehmen reagieren zu träge, die EU-Regulierung zieht nach und die Investoren, die sind die schnellsten und haben es schon vorweggenommen in den Aktienkursen.
Also ich finde, das zu langsam geht gar nicht.
Wehrte sich der Sprecher der energieintensiven Industrie, Utz Tillmann.
Man muss einfach mal sehen, es gibt Investitionszyklen. Wenn wir heute Anlagen bauen, dann bauen wir die nicht für 2-3 Jahre, sondern für 20, 30, 40 und 50 Jahre. Und da werden Investitionssummen aufgerufen, die liegen im dreistelligen Millionenbereich oder auch mehr.
Die Wirtschaft fürchtet massive Kosten durch diesen Strukturwandel und verlangt mehr Zeit.
Wir haben natürlich erkannt, dass wir uns in Richtung Treibhausgasneutralität bewegen müssen. Deshalb haben wir jetzt als Branche zum Beispiel gestartet eine Roadmap 2050, die soll beschreiben, wie unsere Branche bis 2050 treibhausgasneutral wird.
Da war der Sprecher der energieintensiven Branchen beim ungeduldigen Investor aber an der falschen Adresse.
Wie sieht denn das jetzt aus in den nächsten 5 Jahren beispielsweise? Und normalerweise, wenn ich einen Plan 2050 habe, müssten ja die großen Veränderungen jetzt möglich sein. Das Einfachste ist doch zu beginnen. Und da sieht es bei den Unternehmen eben nicht noch aus.
Die Investoren drängen also, auch die Anleger machen Druck beim Thema Nachhaltigkeit. Das große Thema in der Branche, ein neuer Trend, wie es heißt, auf den sich Fonds und auch Ratingagenturen stürzen. Jeder will der Erste sein. Von Boom ist sogar die Rede, doch die Maßstäbe, die die Branche an Unternehmen anlegt, erfüllt sie selbst noch lange nicht. DK Investment zum Beispiel, die Fondsgesellschaft der Sparkassen, die sich selbst in Deutschland als Vorreiter sieht, hat gerade mal 11 Milliarden Euro in nachhaltigen Anlagen investiert. Das sind gerade mal 5%. Also noch sehr weit entfernt von einem Boom, wobei es innerhalb Europas durchaus große Unterschiede gibt. Die skandinavischen Länder, Frankreich und vor allem Großbritannien marschieren voran, haben die Nase bei nachhaltigen Fonds vorn. Deutschland hinkt deutlich hinterher, auch bei sogenannten Green Bonds. Das sind Anleihen, die zur Finanzierung von umweltfreundlichen Projekten ausgegeben werden, zum Beispiel für den Ausbau von Wind- und Solarenergie. Da liegt der Anteil in Deutschland gerade mal bei 1%. Doch es gibt Hoffnung, sagt Michael Schmidt vom Vermögensverwalter Leutfonds.
Green Bonds, das ist ein Instrument, das kann man in der Tat zählen und wiegen. Das ist relativ jung im Verhältnis zum Gesamtmarkt. Die finden auch reißenden Absatz. Und selbst die Bundesregierung überlegt, dass Deutschland ein führender Standort für Sustainable Finance, also für nachhaltige Finanzierungen, werden soll.
Geld ist da in Hülle und Fülle. Was fehlt, sind überzeugende grüne Projekte. Bei jedem Windpark, der bewilligt wird, stehen Großanleger Schlange. Gerade wurde der Offshore-Windpark Arkona vor der Küste der Ostseeinsel Rügen mit großem Bahnhof in Betrieb genommen. Die Kanzlerin war auch dabei.
Wir alle wissen und diskutieren ja in diesen Tagen wieder sehr viel darüber, dass die Folgen des Klimawandels eingedämmt werden müssen, dass wir sie begrenzen müssen. Und dazu bedarf es eines vollständigen Umstiegs unseres gesamten Energiesystems.
Offshore-Strom wird für die Energiewende immer wichtiger, zumal an Land der Bau von 4 von 5 Windparks inzwischen beklagt wird. Die Nachfrage nach solchen Investments ist inzwischen so groß, dass Privatanleger kaum noch zum Zuge kommen. Vielleicht nicht bei Windparks, aber bei nachhaltigen Aktienfonds. Auch ein Thema für junge Besucher der Stuttgarter Anlegermesse Invest.
Gerade Umwelt liegt uns natürlich auch allen sehr, sehr doll am Herzen.
Ja, klar. Wenn er trotzdem auch Profit macht, Rendite, ist ja doppelt gut.
Die beste Rendite der Welt, das haben viele Fondsanbieter auf dieser Messe versprochen, wo sich das meiste immer noch um das schnelle Geld dreht. Seit 4 Jahren gibt es aber auch eine eigene grüne Messe. Da geht es um Investitionen in Wälder, in soziale Projekte in Afrika, um die Finanzierung von Solaranlagen. Interesse war durchaus da, Schlange standen die Besucher aber nicht gerade. Andreas Mankel von Verzinsung hofft auf den Greta-Effekt.
Ich glaube, dass wir aus dem Mauerblümchen-Dasein herauskommen, aber dazu muss, glaube ich, der Druck vom Markt noch stärker werden, also gerade vom Anleger, der nachfragt. Und das können wir jetzt schon feststellen, alleine durch die Aktion, die Greta gerade durch die Freitagsdemos macht, dass jetzt das so publik ist, dass immer mehr Leute sich fragen, okay, müsste ich da nicht auch nachhaltig und verantwortlich handeln?
But we should worry. We should panic. And by panic, I don't mean running around screaming. By panic, I mean stepping out of our comfort zones.
Die Jugendlichen sind von der jungen Schwedin begeistert und die Finanzbranche hofft, dass durch Greta immer mehr Anleger auf den Nachhaltigkeitszug aufspringen. Geld anlegen für den guten Zweck, aber bitte auch mit einer schönen Rendite. Inzwischen gibt es mehrere Studien, die nachweisen, dass Nachhaltigkeit zumindest keine Einbußen bringt. Die Ratingagentur Scope bescheinigt Nachhaltigkeitsfonds sogar eine bessere Performance als herkömmlichen. Und damit werben natürlich auch Vermögensverwalter.
Also ich kenne noch eine Zahl, das ist so 5, 6, 7 Jahre her, da war das genau das Thema. Wie viel Rendite darf es denn kosten, damit du was Gutes tust? Längst ist die Wissenschaft so weit, dass sie erkannt hat, das ist kein Widerspruch mehr. Es gibt zahlreiche Studien, die sagen, dass die Integration von Corporate Social Responsibility eigentlich ein Performance-Knüller und kein Performance-Killer ist.
Sagt Hans-Jörg Naumer von Allianz Global Investors. Mit gutem Gewissen auch gutes Geld verdienen, genau darin liegt auch eine Gefahr. Die Gefahr nämlich des sogenannten Greenwashing, der Schönfärberei. Denn nicht in allen Fonds, die sich als nachhaltig bezeichnen, steckt auch immer das drin, was vermeintlich draufsteht. Da ist auf jeden Fall Vorsicht geboten, warnt Jörg Weber. Er ist Chefredakteur von EcoReporter, ein Magazin für nachhaltige und grüne Geldanlagen. Und er hat auf der Anlegermesse in Stuttgart schon viele schwarze Schafe gesehen.
Das ist das, was wir oft sehen, dass natürlich nachhaltige Fonds auf den Markt kommen. Da schaut man rein und sieht Ölkonzerne, man sieht die Luftfahrt da drin und denkt sich alles, ja, aber das sind Geschäftsmodelle, die die Umwelt ganz klar schädigen. Da sind Schokoladenhersteller drin, die Schokolade herstellen aus Kakaobohnen, die von Kindern gepflückt wurden. Alles angeblich nachhaltig, das kann es natürlich nicht sein.
Auch hier gilt immer das Kleingedruckte lesen.
Das ist, wie man einen Staubsauger kauft, man muss die Tests lesen.
Ja, selbst wenn man die Tests, das Kleingedruckte liest, ist man vor Fehlinvestitionen, vor Verlusten nicht gefeit. Abschreckendes Beispiel ist ausgerechnet die Solarbranche. Die Branche galt als Erfolgsmodell und stand am Ende für einen beispiellosen Niedergang. 2017 musste sogar der Branchenprimus SolarWorld Insolvenz anmelden. Von einst 16 börsennotierten Unternehmen, die ganz oder zumindest stark in der Solarbranche aktiv waren, blieb gerade mal 4 der Gang vor den Insolvenzrichter erspart. Trotzdem wird für Großanleger, für Pensionsfonds, für Versicherer, aber auch für Privatanleger das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit immer wichtiger.
Perspektiven und Positionen auf den Punkt. Die Politik in HR Info.
Zum Thema Kohle machen ohne CO2, Finanzwelt im Klimawandel. Die Einsicht wächst, dass Geld von alten Produktionsprozessen, alten Industrien umgelenkt werden muss in neue Prozesse, Prozesse, die weniger energieintensiv sind, also weniger CO2 freisetzen. Kleinere Unternehmen können allerdings schneller manövrieren als die großen Konzerne, sagt Ingo Speich von DK Investment.
Wir haben die Problematik, dass am Aktienmarkt die großen Unternehmen gehandelt sind. Das sind wirklich Riesentanker, die sich vielleicht auch gar nicht so schnell auf so eine Regulierung einstellen können, sodass das eine enorme Herausforderung für die Unternehmen darstellt. Auf der anderen Seite merken wir aber auch in Gesprächen mit den Unternehmensvertretern, mit Vorständen, mit Aufsichtsräten, dass viele einfach aus der alten Zeit herauskommen, dass sie es gar nicht auf dem Schirm haben.
Nicht auf dem Schirm haben, ein gutes Stichwort, denn auch die Politik hat noch Nachholbedarf. Es mangelt an verbindlichen Zielen, an Anreizen für Zukunftsinvestitionen in Klimaschutz. Dafür muss es dringend politische Rahmenbedingungen geben, sagt Professor Carsten Neuhoff beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung für die Klimapolitik zuständig.
Deutschland hat in Europa von den großen Ländern die höchsten pro Kopf CO2-Emissionen mit den Niederlanden. Das heißt, wir sind da recht schlecht aufgestellt. Und jetzt haben wir den Diskurs, ob wir ein Klimaschutzgesetz brauchen, weil wir keine klare Verantwortlichkeit zugewiesen hatten. Der Verkehrsminister ist nicht verantwortlich für die Emissionen im Verkehrssektor, der Gebäudeminister, Innenminister nicht für die Emissionen im Gebäudebereich. Natürlich passiert da nichts.
Über Verantwortlichkeiten, über verbindliche Vorgaben wird gerade heftig gestritten. Kanzlerin Merkel hat ein Klimakabinett ins Leben gerufen und da sollen jetzt verbindliche Ziele festgelegt werden. Verkehrsminister Scheuer setzt vor allem auf Freiwilligkeit. Dabei gehört der Verkehrssektor mit einem CO2-Ausstoß von 163 Millionen Tonnen pro Jahr zu den ganz großen Klimasündern.
Ich komme nicht über die Ecke Verbote, Einschränkungen und Verteuerungen. Ich komme über die Ecke Anreize, Begeisterung, neugierig machen, Förderung, Innovation.
So Bundesverkehrsminister Scheuer. Doch gerade in der Autobranche haben nicht etwa schöne Worte, sondern strenge EU-Vorgaben ein Umdenken bewirkt. Wenn Hersteller die CO2-Vorgaben nicht erfüllen, wird es richtig teuer. Manche Unternehmen sind allerdings bereit, einen hohen Preis zu zahlen. So hat Fiat Chrysler gerade mit dem Elektroautobauer Tesla ein Tauschgeschäft abgeschlossen, das hunderte Millionen Euro kostet. Um die Ziele der EU zu erfüllen, will Fiat Chrysler Tesla-Modelle rechnerisch zur eigenen Flotte zählen. Ein moderner Ablasshandel sozusagen, der von der EU sogar erlaubt wird. Auch der Ölmulti Shell hat sich was Pfiffiges ausgedacht. Der größte europäische Ölkonzern pflanzt Millionen Bäume, um den Klimaschaden seiner Kraftstoffe wettzumachen. Der Kunde zahlt dafür. Auch im Luftverkehr sind sogenannte Carbon Credits, ein Klimaaufpreis also, längst alltäglich. Die Konzerne sichern sich also schon gegen den Ausstieg aus der fossilen Energie ab, genauso wie die Finanzindustrie. Hans-Jörg Naumer von Allianz Global Investors.
Es gibt eigentlich keinen nennenswerten Vermögensverwalter mehr, der nicht das Carbon Disclosure Project unterschrieben hätte. Dort werden Billionen und Aberbillionen von Euro an Geldern im Auftrag der Kunden gemanagt. Da können Sie nicht an der Seitenlinie stehen und sagen, das geht mich alles nicht an. Die Investoren haben verstanden, wir müssen gegen den Klimawandel investieren.
Die Finanzbranche also als Vorreiter beim Klimaschutz? Viele, die sich schon sehr lange für Umweltschutz stark machen, machen dahinter ein dickes Fragezeichen, haben natürlich auch Zweifel, ob es die Finanzbranche mit ihrem Engagement wirklich ernst meint. Oder sehen es mit einem lachenden und weinenden Auge. Andreas Mankel auf der Messe Grünes Geld in Stuttgart.
Zuerst mit einem lachenden, weil jetzt der Druck entsteht, den wir scheinbar auch brauchen. Mit einem weinenden, weil wieder viel zu viele anfangen, nur Greenwashing zu betreiben und sozusagen, ja, wir sind jetzt auch nachhaltig, weil. Und ich wünsche mir, dass wir noch viel stärker fragen, wirkt es wirklich und habe ich wirklich was verändert, dass es wirklich bei den Menschen und bei der Natur ankommt, was wir da tun. Aber grundsätzlich finde ich es positiv.
Die Richtung stimmt auf jeden Fall, auch wenn der Ansatz der Finanzindustrie ein anderer ist als der von Klimaschützern. Die Angst vor immensen Wertverlusten bei Investments in Kohle-, Gas- und Ölfelder oder klimaschädliche Autos, das treibt die Branche an. Wenn nämlich die Kohlenstoffblase, die Carbon Bubble, platzt, werden nicht nur Aktionäre ärmer, dann könnten Banken wieder in große Schwierigkeiten geraten, weil sie Kredite abschreiben müssten. Aus der Klimakrise könnte eine Finanzkrise und schnell eine Wirtschaftskrise werden. Das war HR Info Politik zu Finanzwelt im Klimawandel, Kohle machen ohne CO2. Sie können die Sendung auch über Podcast auf unserer Webseite hrinforadio.de herunterladen und auch in der ARD-Audiothek finden.